Geht's euch gerade gut? Fühlt ihr euch wohl hier in Deutschland? Jetzt vor der Bundestagswahl machen sich einige von uns Gedanken. Wie sieht die politische Zukunft aus? In welche Richtung verändert sich unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben?
Fakt ist, keiner von uns hat die Kristallkugel, in der man gewiss sagen kann, es wird nicht schlimm. Und im Zweifelsfalle steht für unsere Gesellschaft und für viele Personen viel auf dem Spiel.
Das sagt die Psychologin Amanda Nentwig-Utzig. Diese Sorge über die ungewisse Zukunft beschäftigt auch Dennis. Er hat für sich einen Entschluss gefasst.
Prinzipiell hat alles erstmal damit angefangen, dass man sich einfach mal überlegt, okay, wie wohlgesonnen sind die Menschen in einem Land einem gegenüber, wenn die AfD tatsächlich in der nächsten Wahl dann so gesehen eine Regierungspartei wird. Das ist der Punkt für mich ist, wo ich dann sage, okay, es wird Zeit, meine Koffer zu packen und das Land zu verlassen.
Facts und Feelings.
Mein Name ist Charline Rogal. In jeder Folge gucken wir auf eine Frage, die uns emotional beschäftigt. Viele von uns, vor allem marginalisierte Menschen, also Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, Menschen mit Diskriminierungserfahrung, fühlen sich gerade unsicher, haben vielleicht sogar Angst. Wir fragen uns, wie intensiv denken einige von uns wirklich darüber nach, Deutschland aufgrund der politischen Situation zu verlassen? Was können wir in diesen Zeiten gegen das Gefühl tun, uns ausgeliefert zu fühlen, hilflos zu sein? Und wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Zuerst hört ihr heute Dennis. Er ist 22 und Kreditberater in einer Bank in Bayern. Dennis denkt in letzter Zeit öfter darüber nach, auszuwandern.
Viel fühlen tue ich dabei eigentlich nicht wirklich. Das ist für mich eigentlich fast schon eine objektive Entscheidung, die ich getroffen habe. Einfach nur basierend auf den Fakten, die man so quasi auch ihm vorlegt. Denn es gibt auch viele Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Darunter zählt auch da einfach nur beispielsweise die allgemeine Sicherheitslage im Volk. Und es ist wie folgt, dass dann natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, wie ich auch unter anderem, durch Parteien wie die AfD dann doch öfter mal als, ich will es gar nicht so extrem bezeichnen, aber oftmals als, ich sag mal, Zielscheibe mit markiert werden. Mhm. Und da habe ich halt einfach keine Lust drauf.
Du sagst ja, es ist eine objektive Entscheidung. Du bist ja aber hier in Deutschland geboren, hier aufgewachsen. Ist das dann nicht auch doch emotional für dich? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde gehen, das würde einiges in mir auslösen. Oder hast du dich da so schon von abgespalten?
Also natürlich ist es am Ende des Tages eine recht, ich sag mal auch ebenso, sehr emotionale Entscheidung, weil am Ende des Tages, man ist hier geboren, hier aufgewachsen, hatte ja eigentlich alles, was man im Leben erlebt hat, in Deutschland erlebt. Es war keine leichte Entscheidung, aber ich denke mal, das ist auch ein wichtiges Zeichen ist, dass man quasi dann noch mitsetzt. Und es wird nicht leicht sein, wenn es dazu kommen sollte, aber prinzipiell bin ich jetzt nicht so traurig darüber. Im Gegenteil, ich würde mich sogar, glaube ich, ein bisschen drüber freuen, einfach nur aus dem Grund, weil man noch was Neues mit erleben kann.
Mhm. Du bist ja vor kurzem aus Augsburg auf ein Dorf in der Nähe gezogen. Wie willkommen fühlst du dich da?
Gar nicht. Auf den Punkt gebracht ist es, das Dorf ist recht konservativ, würde ich sagen. Da werden Menschen mit Migrationshintergrund jetzt nicht wirklich gern gesehen. Da kommt so vor, als ob allgemein Menschen dort nicht gern gesehen werden, die nicht von dort sind, aber das ist dann die andere Sache. Auch wenn man beispielsweise, so habe ich es gelernt zumindest, wenn man irgendwo hinzieht, dass man dann quasi mal die Nachbarn mit begrüßt, sich vorstellt. Und es war wie folgt, dass dann bei mir die Nachbarn die Tür einfach zugemacht haben oder gar nicht erst aufgemacht haben. Oder wenn die sehen, dass ich mal beispielsweise vorbeifahre oder vorbeilaufe, komme ich nur schiefe Blicke ab und nie ein Hallo oder sonst etwas.
Macht dich das traurig oder bist du über diesen Punkt schon hinaus? Also, dass du das eher so abtust oder genervt davon bist, frustriert. Was für ein Gefühl hast du da?
Also am Anfang war ich tatsächlich erstmal ein bisschen verwirrt. Und dann war man natürlich auch ein bisschen traurig darüber, weil am Ende des Tages, ich bin ja genauso ein normaler Mensch, der dort leben möchte und auch seine Nachbarn kennenlernen möchte.
Mhm, voll.
Aber mittlerweile bin ich an einen Punkt gelangt, da ist es mir dann doch recht, ich würde sagen, egal. Weil ich persönlich befasse mich eigentlich ungern mit negativen Sachen in meinem Leben. Und wenn halt diese Menschen nicht mit mir reden möchten, aus Gründen, dann akzeptiere ich das einfach und lebe halt mein eigenes Leben und lasse die entsprechenden Ruhe.
Rassismuserfahrungen im Alltag haben Dennis über die Jahre geprägt. Ihr habt ihn gerade gehört. Willkommen fühlt er sich in dem Dorf, in dem er lebt, nicht.
Und Dennis ist mit den Gedanken, vielleicht Deutschland zu verlassen, nicht allein. Das zeigt eine aktuelle Studie.
In unserer Studie finden wir, dass fast ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund darüber nachdenkt, Deutschland zu verlassen.
Elias Steinheber ist politischer Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Zusammen mit seinen KollegInnen hat er die Studie zu den gesellschaftlichen Folgen des Aufstiegs der AfD durchgeführt. Ein Ergebnis: Große Teile der Bevölkerung, unabhängig davon, ob die Menschen eine Migrationsgeschichte haben, machen sich große Sorgen.
Wir haben in der Studie abgefragt, wie die Menschen die Partei AfD einschätzen, und die Ergebnisse waren eindeutig. Eine große Mehrheit denkt, dass die Partei demokratiefeindlich und rassistisch ist und damit keine Partei wie jede andere. Wir haben außerdem konkret nach der Wahrnehmung der sogenannten Remigrationspläne, das heißt der Vertreibungsfantasien der Partei, gefragt. Und knapp 60% der Befragten haben angegeben, dass ihnen das Reden über Immigration eher oder große Angst macht. Wir sehen also, dass es weit verbreitet, nicht nur in den Teilen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
Mit Elias Steinheber haben wir auch über die Folgen gesprochen, was sich für die Wirtschaft verändern würde, wenn jede 10. Person mit Migrationsgeschichte aus Deutschland auswandern würde.
Also es ist allgemein bekannt, dass Deutschland auf Zuwanderung angewiesen ist, um den Bedarf an Fachkräften zu decken, das Rentenniveau zu halten und so weiter. Und wenn es nicht einmal gelingt, diejenigen zu halten, die bereits da sind, sieht es in der Hinsicht sehr schlecht aus. Und dazu kommt ein fatales gesellschaftliches Signal nach innen. Wenn sich Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland nicht mehr wohlfühlen und willkommen fühlen, ist das im Grunde ein Armutszeugnis für Deutschland als Einwanderungsland und als plurale, vielfältige Demokratie. Und das belastet einerseits den sozialen Zusammenhalt nach innen und schadet definitiv dem Ruf im Ausland.
Lasst uns an dieser Stelle nochmal zu Dennis zurückkehren. Seine Eltern sind vor ein paar Jahren schon aus Deutschland ausgewandert. Und Dennis' Auswanderungspläne sind jetzt auch schon ziemlich konkret. Neuseeland oder Irland sind in der engeren Auswahl.
Persönlich gehe ich davon aus, dass dann quasi dort die Menschen ein bisschen wohlgesonnener sind als in manch anderen europäischen Ländern. Aber bevor ich so etwas natürlich mache, würde ich erstmal einige Monate in einem Land vorher leben wollen, um auch wirklich mal auszuprobieren, ob es wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle. Das ist jetzt auch nichts, was man quasi von heute auf morgen macht, sondern wenn dann es soweit ist, dann werde ich natürlich erstmal mir eine Arbeitsstelle in dem Land besuchen, alles erstmal in trockene Tücher bringen, und wenn es dann soweit ist, natürlich rübergehen, einige Monate es quasi mal mit austesten, und wenn dann soweit alles passt, natürlich auch hinziehen.
Was sagen denn deine Eltern dazu? Was sagt denn dein Umfeld, dass du diese ja doch schon recht konkreten Pläne hast?
Bei meinen Eltern, besonders mein Vater, der kann es mit nachvollziehen, dass ich das Land verlassen möchte oder würde. Nur würde er nicht wollen, dass ich beispielsweise nach Irland oder nach Neuseeland mit auswandere, sondern eher in die Türkei.
Zu ihm.
So gesehen zu meinen Eltern. Ja. Aber das ist tatsächlich wieder ein Land, das bringt ja nichts, wenn ich in die Türkei mitziehe. Okay, dann wäre es halt vielleicht schön, dass ich dort ein schönes Leben habe, aber prinzipiell geht es vielen Menschen in der Türkei genauso, wie es mir hier aktuell geht, wenn nicht sogar schlimmer. Mhm. Man darf ja nicht quasi nur auf sich selbst schauen, sondern allgemein auf die Situation in einem Land. Und persönlich möchte ich nicht in einem Land leben, wo ich weiß, da werden aktiv Menschen unterdrückt. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Ugh, das ist natürlich auch ganz schön bitter. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann wirkt es ja schon so, als ob du da für dich echt schon so im Inneren einige Prozesse hattest und schon ganz schön weit bist mit dieser Entscheidung.
Ja, es ist nicht leicht, es war auch nie leicht und es wird auch nie leicht sein. Am Ende des Tages ist Deutschland meine Heimat. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich hatte alles hier miterlebt. Meine erste Freundin, meine erste große Liebe, alles quasi hat man hier so gesehen gehabt. Und persönlich habe ich auch nicht wirklich Angst um mich selbst oder sonst etwas. Ich denke eher in die Zukunft. Und ich weiß, mir wird es immer irgendwie gut gehen, weil ich recht gut auf mich selbst aufpassen kann. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch irgendwann mal eine Familie haben. Und wenn die Möglichkeit besteht, auch genauso Kinder haben. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, nur sie quasi einfach nicht, willkommen sind. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Erfahrungen sammeln, die ich auch beispielsweise gesammelt habe. Oder wie unter anderem meine Freunde es auch gesammelt haben, die ebenso einen Migrationshintergrund haben. Denn das ist einfach kein schönes Gefühl und es prägt auch einen Menschen. Und da denke ich mir, bin ich auch so fair gegenüber meinen zukünftigen Kindern und versuche denen natürlich die beste Option auf ein schönes Leben zu bieten. Und wenn Deutschland diese Option nicht mehr bietet, dann ist es so, dass ich natürlich auch andere Optionen mit in Betracht ziehe.
Nach dem Austausch mit Dennis musste ich das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Vielleicht führt ihr in letzter Zeit auch Gespräche mit euren FreundInnen, wo ihr euch Sorgen macht oder die nachwirken. Oder vielleicht seht ihr auch Content, der erstmal verdaut werden muss. Angst zu haben, sich nicht sicher zu fühlen, das sind starke Gefühle, die mit drastischen Gedanken verbunden sind. Wie können wir damit umgehen? Mit dieser Frage habe ich mich an Amanda Nentwig-Utzig gewandt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Ihr habt sie zu Beginn der Folge schon mal gehört.
Also zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, an der Stelle anzusetzen und zu sagen, dass alle Gefühle zu diesem Thema erst einmal da sein dürfen. Das ist noch keine Lösung für diese belastenden Gefühle, aber es ist so ein Anfangspunkt, dass man weiß, es ist okay, darüber frustriert zu sein, es ist okay, Ängste zu haben, es ist okay, überfordert zu sein. Denn das politische Klima ist sehr angespannt und damit man das Gefühl hat, sich willkommen zu fühlen und wohl und sicher zu fühlen, ist es in gewisser Hinsicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dieses Gefühl zu erzeugen. Und wenn das Gefühl eben aufgrund von struktureller Ungerechtigkeit, gesellschaftlicher Spannungen, wenn dieses Gefühl nicht entsteht, dann liegt es in der Natur der Sache, dass eben ja Frustration und Ängste aufkommen können. Und das ist okay. Und da finde ich erstmal Akzeptanz ein ganz wichtiges Schlagwort.
Dieses Dasein lassen.
Wie gesagt, es ist keine Lösung, aber es ist so eine Grundlage, weil in der Psychotherapie wollen wir ja vieles behandeln und reduzieren und legen den Fokus auf Veränderungen. Und natürlich gerade bei diesem Thema wünscht man sich Veränderung. Gerade ich auch als POC wünsche mir nichts Sehnlicher, aber der Fokus der Veränderung liegt zunächst einmal in meinen Augen bei der Gesellschaft. Und das Individuum kann natürlich einen Umgang finden und darüber können wir sehr gern sprechen. Aber mir ist es ein ganz großes Anliegen zu sagen, dass die Auflösung dieser Gefühle eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht primär bei den Betroffenen liegen sollte.
Wenn du das so betonst, was kann denn dann die Gesellschaft machen?
Da geht es in meinen Augen vor allem um den Abbau von struktureller Benachteiligung und Diskriminierung marginalisierter Gruppen. Dafür bin ich nicht die Expertin, aber das sind so die Schlagwörter, die mir einfallen. Und wenn jetzt Personen sich dafür schon engagieren und Personen in ihrem Umfeld haben, die leiden unter Ängsten oder dem Gefühl, nicht willkommen zu sein, ist ein erster und schon fast wichtigster Schritt in meinen Augen, einen wohlwollenden und sicheren Raum zu schaffen für diese Gefühle. Und nicht die Augen davor zu verschließen, dass es Menschen gibt, die diese Gefühle gerade wahrnehmen und sie zu halten und da sein zu lassen.
Aha. Wenn man nochmal auf die einzelne Person guckt, wenn man sich so ein bisschen ausgeliefert fühlt, hilft es dann ins Handeln zu kommen vielleicht auch?
Ja, also definitiv, da fällt mir das Konzept der Selbstwirksamkeit ein, was ja so ein Stück weit ein Gegenstück zum Gefühl der Ohnmacht ist, sich selbstwirksam zu fühlen, etwas ausrichten zu können. Und da kann auch der Fokus auf das Hier und Jetzt helfen, denn hier und jetzt sind wir noch meistens in ja den jeweiligen Momenten sicher. Ja, meistens sind wir sicher im Hier und Jetzt. Und das können wir uns vor Augen führen, im Hier und Jetzt bin ich sicher, da kann Achtsamkeitsmeditation helfen, Dinge im Außen wahrnehmen, sich wirklich im jetzigen Moment zu verwurzeln und dann aber auch übergeordnet zu schauen, in welchen Lebensbereichen kann ich persönlich Selbstwirksamkeit erfahren. Und das ist individuell unterschiedlich. Für die eine Person ist es soziales Engagement, für den anderen ist es Gärtnern oder Kochen, eigene Werte leben und einfach Lebensbereiche ausschöpfen, in denen wir wirklich aktiv sein können. Gerne auch gekoppelt an ein Engagement, was auch ja auf die politische Situation ausgerichtet ist. Aber das ist natürlich kein Muss.
Ich habe so einen Impuls, gerade du sagst ja, ne, sich zu sagen, hier bin ich noch sicher, weil ein Stück weit, wenn man mehrfach auch, sag ich mal, rassistisch angegangen wird, fühlt man sich vielleicht auch gar nicht so sicher und ist das ja auch gar nicht mal so bei den Übergriffen, die auch passieren.
Das stimmt, ja. Also gerade aus betroffenen Perspektive, ja, das Gefühl der Sicherheit leidet natürlich durch rassistische Gewalt. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen und erschließt sich auch intuitiv. Und es gibt da aber unterschiedliche Ebenen. Übergeordnet geht es ja aktuell den meisten POC so, dass sie sich nicht sicher fühlen in diesem Klima. Mhm. Und trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade hier in meinem Büro sitze, kann ich mich erdend mir vor Augen führen, in diesem Mikromoment, jetzt gerade, atme ich, spüre den Boden unter meinen Füßen und jetzt in diesem Moment bin ich sicher. Und das wird sich von Moment zu Moment natürlich verändern, weil das übergeordnete Gefühl der Sicherheit ist für viele Personen aktuell angefressen. Aber wenn wir uns auf diesen einzelnen isolierten Moment konzentrieren und daher dieser Fokus auf das Hier und Jetzt, dann können wir uns immer wieder mit dem Gefühl der Sicherheit für den Moment aufladen und aus dieser Kraft heraus, die wir daraus vielleicht gewinnen können, können wir einerseits unsere Gefühle verarbeiten, die Angst da sein lassen, sie spüren, die Traurigkeit, den Frust. Aber wir können auch wieder den Fokus auf die Bereiche lenken, wo wir selbst wirksam sind.
Du guckst quasi noch viel kleinteiliger, als ich im ersten Moment angesetzt habe, dass man wirklich sagt, in dieser Sekunde, in diesem Moment, wo ich mir diesen Raum, vielleicht auch diesen mentalen schaffe und von dort aus dann weiterzugehen.
Ganz genau. Und das kann man auch nochmal ausbauen, indem man viele Momente versucht zu schaffen an sogenannten Safe Spaces. In Gesellschaft von Menschen, die das Gefühl von Sicherheit untermauern und fördern. Die meisten Menschen, hoffe ich, werden es kennen oder zumindest viele Menschen, dass es Personen gibt, die sich sicher anfühlen und im besten Fall auch ganze Räume gibt, die sich sicher anfühlen und die können dieses Gefühl auch noch einmal untermauern. Und ja, es bleiben isolierte Mikromomente, aber es ist besser als nichts. Ja.
Was können denn Freundinnen tun, die selbst nicht marginalisiert sind? Wie können die unterstützen?
Ich denke, ein erster und wesentlicher Schritt besteht darin, diese sicheren Räume zu schaffen. Und um diese schaffen zu können, braucht es die Anerkennung dessen, dass Freundinnen, die marginalisierten Gruppen angehören, sich oftmals nicht sicher fühlen. Und das klingt jetzt vielleicht banal, aber ist es nicht, weil viele Menschen sagen, ach, für mich sind alle Menschen gleich, aber unsere Gesellschaft funktioniert ja nicht so. Und deswegen ist es wichtig, über diesen Gedanken, es sind doch für mich alle gleich, hinwegzugehen, zu wissen, es gibt ganz viele Menschen, die es anders sehen und zuzuhören und möglichst viel über die Perspektive des Gegenübers, das Angst hat, verstehen zu wollen. Und das ist oftmals schon so heilsam, an der Stelle anzusetzen und anzuerkennen, dass diese Dinge nicht nur im Kopf der Person passieren, sondern sie passieren ganz real. Und dann eben auch zu schauen, wie kann ich konkrete Veränderungen im besten Fall anstoßen, sei es natürlich durch Wahlverhalten, ja, sich auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Parteien, welche Parteien äußern sich wie zur Demokratie und da eben sich zu positionieren, zu schauen, was kann ich tun, um dieses Land ein sicheres sein zu lassen. Also Wahlverhalten auf der einen Seite, aber man kann auch in anderen Bereichen soziales Engagement zeigen und Personen im Zweifelsfall auch fragen, Mensch, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Und ja, letztlich einfach auch anzuerkennen, man selbst darf Bestandteil der Lösung sein. Gerade als Person, die eben nicht unbedingt einer marginalisierten Gruppe angehört. Besonders diese Person braucht es auch, um zum Beispiel Ungerechtigkeit anzusprechen, weil es für Personen, die marginalisierten Gruppen angehören, immer ein Stück weit gefährlicher sein kann, solche Missstände anzusprechen.
Und mitunter ist ja da auch, sag ich mal, mehr Energie vorhanden, sich noch einzusetzen, wenn man nicht so stark betroffen ist.
Ganz genau. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es für sogenannte Allies, Personen, die jetzt selbst nicht einer marginalisierten Gruppe angehören, dass es für die nicht auch gefährlich oder anstrengend sein kann. Da darf man natürlich auch gut auf sich und seine eigenen Ressourcen schauen. Aber wenn man sich die Frage stellt, wie man es tun kann, dann fängt es in meinen Augen eben bei den Wahlen an. Es geht weiter hin zu Safe Spaces schaffen, zuhören, Fragen stellen und neugierig bleiben. Ja, es gibt auch wunderbare Bücher, wo man auch nochmal sich strukturelle Diskriminierung vor Augen führen darf oder darüber lernen darf, was strukturelle Diskriminierung überhaupt bedeutet, wenn man mit diesem Begriff nichts anfangen kann. Kann ich sehr gerne auch das Buch von der Tupoka Ogette, Exit Racism, empfehlen, das diese ganze Systematik auch wunderbar aufschlüsselt.
Danke, dass ihr heute zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt. Das Team für diese Folge: Sarah Brendel, Jan Morgenstern, Anne Bohlmann, Clara Neubert, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.